Ja, schönen guten Morgen. Begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Umweltethik. Ich hoffe, Sie haben angenehme Osterferien verbracht. Und ja, ich habe das letzte Mal, Moment, gehen wir mal drum. Was zeigt sich da? Aha. Präsentation. Ich habe zu Beginn habe ich Werbung gemacht für dieses GroKo-Forum Umweltethik. Und zwar habe ich das seit vielen Jahren gemacht. Das ist ein Angebot an Studierende, wenn irgendwelche Fragen bestehen, über die man ausführlich im kleinen Kreis diskutieren will, dann kann man das einbringen. Wenn jemand einen Film gesehen hat oder irgendeine Meldung gelesen hat oder sonst ein Problem hat oder zum Beispiel mit einem Freund oder zum Beispiel mit einem Freund Probleme hat, weil der irgendeine Sache ganz anders sieht und sie tun sich schwer mit Argumentieren, dann ist eben das Angebot, dass sie sich da melden. Und man macht sich mit einer kleinen Gruppe, die sich da dafür interessiert, für das spezielle Thema, macht man sich einen Termin aus, sucht einen Seminarraum und kann dann über das ausführlich reden. Und das hat manche Semester hervorragend funktioniert. Da hat sich ein Student oder eine Studentin dafür eingesetzt und hat das angeregt. Also immer wieder irgendwelche Fragen eingebracht und das hat gut funktioniert, dann wieder gar nicht. Ich habe ja bei der ersten Vorlesung auch dafür Werbung gemacht. Sie finden diesen Kurs bei Moodle und das Anmeldepasswort ist Schweizer. Und ja, es sind über 100 sind für diesen Kurs angemeldet, für und eine Anmeldung habe ich für das BOKU Forum Umweltethik bisher. Also ich wiederhole das einmal in diesem kleinen Kreis und werde aber das als Mitteilung an alle Angemeldeten schicken. Also da, weil es wäre schade, dass man das nicht nutzt. Außer, ja.
Die BOKU, wie meinst du das mit Moodle?
Naja, das ist bei Boku Learn. Boku Learn, da müssen Sie es finden. Ja, haben Sie es gefunden?
Nein,
Ach so, nein, das gute Ding braucht Weile bekanntlich. Ja, wir haben zuletzt, also bisher habe ich in der Vorlesung so einige Probleme angesprochen und einige ethische Grundsätze besprochen. Und jetzt geht es in vier Abschnitten weiter. Und zwar, wie eben letztens erwähnt, sozusagen in Anlehnung an die vier buddhistischen Wahrheiten. Und die sind eben Erkennen, dass die Wahrheit über das menschliche Leiden, die Wahrheit über das Ende über die Ursachen des menschlichen Leidens, die Wahrheit über das Ende des menschlichen Leidens und die Wahrheit über den Weg zum Ende des menschlichen Leidens. Und diese vier Grundwahrheiten, die habe ich mir eben überlegt, das passt sehr gut auf unsere Umweltproblematik. Zuerst müssen wir mal die Probleme erkennen. Um was geht's da? Was läuft falsch? Was ist aus ethischer Sicht abzulehnen? Also Erkennen der ökologischen, gesellschaftlichen und ethischen Krise. Suche nach den Wurzeln der Krise. Also was steckt dahinter? Welche Mechanismen bewirken diese Krise? Suche nach möglichen Alternativen und schließlich Wege zu der Verwirklichung dieser Alternativen bereiten. Das Ganze ist schon sehr alt. Die Alternativen sind vielfältig, punktuell erarbeitet, entwickelt, auch bewährt, aber sozusagen die großen Durchbrüche sind nicht zustande gekommen. Wir werden dann klarerweise auch versuchen zu verstehen, warum. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es wirksame, gut organisierte Interessen gibt am Status quo, an den jetzigen Zuständen. Und jetzt wollen wir uns einmal ganz kurz die Symptome anschauen, worum es da geht. Zerstörung von Naturlandschaften durch zivilisatorische Expansion, das kann man ganz dramatisch sehen, auch an zum Beispiel Satellitenaufnahmen über Amazonien in der Nacht. Da sieht man die Feuer, da brennt es ganz schrecklich, was da passiert. Da erinnere ich mich an José Lutzenberger, ein Deutsch-Brasilianer. Sein Vater war Deutscher, er ist in Brasilien aufgewachsen. Er war bei der Firma BASF, Bayerische Anilin- und Sodafabrik, angestellt und war Düngemittelberater in Brasilien. Ist weit herumgekommen und José Lutzenberger ist ein ganz spannender Mensch gewesen. Auf der Moodle, also auf der Learn-Plattform, finden Sie auch zwei Aufsätze von ihm, die ich für sehr bemerkenswert halte. Seinen Wandel von konventionellen agrartechnischen Weltbild zu einem ökologischen. Das hat er aufgrund seiner Erfahrungen hat er das erkannt. Und José Lutzenberger hat einmal hier in einem Vortrag gehalten an der BOKU und das hat mich sehr beeindruckt. Also auch noch zu seinem Werdegang. Er war Begründer der ersten großen Umweltschutzinitiative in Brasilien. Die hat sich genannt Resistência Ecologia. Das war damals die Militärregierung. Und die war insofern nicht hinderlich, weil sie gemeint hat, das ist eigentlich was Unpolitisches, nicht, was es nicht wirklich war. Aber jedenfalls war er ein ganz prominenter Umweltschützer und wurde dann sogar Umweltminister in Brasilien und hat zum Beispiel abgeschafft die Prämien für Waldrodung. Das war ja früher so, wenn jemand Regenwald gerodet hat, ein großes Stück, na, das hat dann umgekehrt. Und da hat er sogar eine Prämie gekriegt dafür. Und das hat Lutzenberger abgeschafft. Ja, aber leider ist er auch schon eine Weile tot. Aber zurück zu seinem Vortrag hier, der mich tief beeindruckt hat. Ich gesagt, ja, vom Atlantik kommen die Regenwolken an die brasilianische Küste, dort regnet es nieder, der Wald verdunstet es wieder, es kondensiert wieder und diese ganze Wettermaschinerie, die wandert über das ganze Amazonasbecken. Ja, und nun aber hat sich gezeigt, dass große Flächen gerodet. Ja, dann hat er noch sehr nett erklärt, in Manaus, im mittleren Amazonas, da haben die Leute gesagt, du, treffen wir uns heute Nachmittag nach dem Regen. Es hat immer geregnet, so zu gegen Mittag. Und dann war wieder die Sonne, hat geschienen. Und diese gerodeten Flächen, die haben dann Thermik erzeugt. Und diese Thermik hat dann die Wolken auseinandergetrieben. Und es hat dann oft eine Woche oder länger an irgendeiner Stelle nicht mehr geregnet. Der Wald ist trocken geworden, war brennbar und es war dann sehr leicht, den Wald anzuzünden und Brandrodungen zu machen, weil das Ganze ausgetrocknet ist. Und das erleben wir heute eben in einer dramatischen Weise, dass zusammenhängende Waldgebiete zerstückelt werden. mich da an ein Luftbild, das habe ich nicht vergessen. Stellen Sie sich vor, so aus der Luft eine Agrarlandschaft, da sehen Sie so die Felder und da waren kleine Waldinseln, einige, ich glaube drei oder vier, und über jeder Waldinsel war eine Wolke. Also wo Wald ist, da ist auch Regen. Der Wald, der gestaltet das Wetter. Und jetzt ist völlig klar, dass sozusagen die Wolkenbildung einen ganz wichtigen Einfluss auch auf die Erwärmung der Erde hat. Weil die Wolken, die schirmen eben die reflektierenden Teil der Strahlung und es kommt nur ein geringer Teil durch. Also das nur nebenbei zur Illustration, wie die Dinge zusammenhängen. Also Zerstörung von Naturlandschaften durch zivilisatorische Expansion. Und da ist eben auch ganz wichtig, an diesem Beispiel von Lutzenberger kann man das sehr klar erkennen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, naja, also ist klar, wir wollen den Amazonas-Regenwald wollen wir erhalten, da genügen ja ein paar Prozent davon, weil den Rest, den werden wir zivilisieren, dann machen wir Kaffeeplantagen und Ölpalmen und so weiter. Und wer sich für die Natur interessiert, der soll halt dann in diese kleinen Schutzgebiete gehen. Ne? Aber so wird es nicht funktionieren, weil eben große zusammenhängende Flächen wichtig sind und es gibt dann eben Kipppunkte und so die Reste, die übergeblieben sind, die funktionieren dann auch nicht mehr. Und das Ganze hat natürlich eine dramatische Wirkung auf die Biodiversität. Und man muss sich vorstellen, dass dieses Artensterben, dieses Ausrotten von Tieren eben auch ganz verschiedene Ursachen hat. Wenn die zum Beispiel eben die Isolation, die Zerstückelung, da gibt es alte Arbeiten. Als der Panama-Kanal gebaut wurde, sind verschiedene Teile des Regenwaldes unter Wasser gesetzt worden und da haben sich Inseln gebildet. Und eine davon, die heißt Colorado, glaube ich, und da haben die Amerikaner eine Forschungsstation aufgestellt und da hat sich dann eben auch herausgestellt, ja, da gibt es ein kontinuierliches Artensterben, nicht? Weil einfach der Zuzug nicht möglich ist. Man weiß ja, dass Arten mit ganz ähnlichen Ansprüchen schlecht koexistieren können. Und jetzt gibt es, sagen wir, hier die Gegend, wo die Art A sich gut vermehrt und überlegen ist gegenüber der Art B. Aber an einer anderen Stelle ist gerade umgekehrt. Ne? Und wenn ich aber jetzt den Austausch verhindere, ja, dann stirbt da die eine Art aus und dort die andere. Nicht? Weil einfach dieser Austausch nicht möglich ist. Also diese Isolierung, und dann natürlich der großflächige Einsatz von Pestiziden. Da zeigt sich zum Beispiel in Costa Rica, wo ich mich ein bisschen auskenne, dass in Bergregionen, wo es Nationalparke gibt, dass dort Amphibien aussterben. Ja, wieso? Da gibt es ein großes Rätselraten und eine sehr naheliegende Argumentation ist, dass Pestizide aus dem Tiefland, die mit dem Nebel aufsteigen, und dort eben dem Nebelwald wirksam werden, dass die Amphibien schädigen. Also wir sind heute mit den Pestiziden natürlich global aktiv. Angefangen hat das ja mit den Pestiziden vom DDT-Typ. Da ist ja, naja, ich verplaudere mir ein bisschen. Angefangen hat es ja die Erkenntnis, dass Ökologie eine wichtige Wissenschaft ist, Da war bahnbrechendes Buch von Rachel Carson, einer amerikanischen Biologin und Schriftstellerin, die 1962 das Buch veröffentlicht hat, Silent Spring, der stumme Frühling, also ohne Vogelgezwitscher, und hat aufgezeigt, wie eben Pestizide wie DDT und so weiter in den Ökosystemen sich verbreiten und angereichert werden. Da kommen wir später vielleicht auch noch einmal drauf zurück. Und es war damals eben so, dass zum Beispiel das Wappentier der USA, der Weißkopfseeadler, dass der auf Eiern gebrütet hat, die zerbrochen sind, weil der Kalkstoffwechsel durch das DDT beeinflusst war. Und das ist auch ein Beispiel, wie man mit DDT umgegangen ist. Das ist auch ein Beispiel für Reduktionismus. Man hat DDT-Ratten verfüttert und hat festgestellt, ja, die vertragen relativ viel, bevor sie sterben. Und hat gesagt, ja, das ist unschädlich für Säugetiere, das Ding. Aber man hat nicht untersucht, das haben dann russische Forscher gemacht, auf das Nervensystem. Und da hat es Effekte gehabt, schon sehr leicht erkennbare. Also der Umgang mit Pestiziden ist natürlich eine ganz schlimme Sache und da kommen wir sicher noch auch darauf zurück. Also Artensterben, der Verlust an Biodiversität, natürlich Ressourcenverschleiß. Sie brauchen heute nur zu so einem Müllplatz gehen und in die Container reinschauen, was da alles drinnen liegt. Wenn irgendein Produkt, was Sie haben, einen Fehler hat, eine Waschmaschine oder sonst was, ja, dann kommt der Servicemensch und schaut da mal kurz hin und sagt, na ja, also, ja, dieser schon alt, nicht? Schauen Sie dann. Ich muss Ihnen da jetzt berechnen, meine Zufahrt und so weiter. Sie können so und so viel, wenn Sie sich die neue kaufen, dann kostet meine Zufahrt nichts, so auf die Art. Das hat ein gewisser Sepp Eisenriegler am eigenen Leib erlebt und hat dann gesagt, naja, wir möchten schon wissen, was, das war in dem Fall ein Geschirrspüler, was der hat. Naja, dann müsste ich da jetzt reinschauen, zerlegen, das kostet ein bisschen was. Naja, dann machen sie das. Ne? Und da hat sich nur irgendein Fremdkörper verlegt gehabt. Ja. Und daraufhin hat der Sepp Eisenriegel konsequenterweise die Reparatur- und Servicestelle Russ gegründet, wo sozusagen Altgeräte repariert, zerlegt, entsorgt werden und wo man auch Geräte leasen kann. Also es finden Sie, ich habe gute Kontakte und gute Erfahrungen zu Ruß. Also das sind auch so Dinge, dass heute eben eine geplante, also Obsoleszenz herrscht. Das heißt, viele Produkte werden einfach so gebaut, dass sie nicht lang halten, dass da irgendein Teil drinnen ist, das rasch verschleißt und dann ist es so kompliziert, das zu ersetzen. Das ist dann so teuer, da kommt dann auch etwas dazu, wo gegen wir, das ist jetzt das Forum Umwelt, Forum Wissenschaft und Umwelt, vor Jahrzehnten schon Vorschläge gemacht haben, nämlich das Steuersystem. Dass man sagt, ja, also sollte die Arbeit weniger, also nicht besteuert werden, aber Material und Energie sollte stärker besteuert werden. Dann wird Material- und Energieverschleiß weggesteuert und nicht die Arbeitskraft. Mir hat zum Beispiel ein Freund einmal erzählt, der hat ein Fiat-Auto gefahren und das hat da allerhand Probleme gehabt und da ist er zum Service gefahren und hat ihm gesagt, naja, das ist der Vergaser, nicht? Vergaser runter, nein, Vergaser rauf. War aber dasselbe, kommt da wieder hin, sagt er, naja, der Vergaser ist im Moment, der ist ja neu, naja, das macht ja nichts. Einen anderen Vergaser, den Vergaser weggeschmissen. Und im Gegensatz dazu hat ein Freund von mir, der hier Professor an der BOKU war und einen uralten VW-Bus hatte und damit Expeditionen gefahren ist bis in den Iran, den hat der Servicemensch beim VW gesagt, so, Sie fahren ja da weit weg, machen wir einen Vergaserkurs und hat ihm erklärt, wie man einen Vergaser richtig einstellt. Also mit ein bisschen Arbeitskraft lässt sich das alles lösen. Aber die ist so teuer geworden, weil da allerhand Zusatz- und Sozialabgaben und drauf ist. Dann ist es viel, viel gescheiter, man schmeißt das Zeug weg und erspart sich die Arbeit. Und das wäre eben sehr viel besser, wenn man das Steuersystem verändern würde. Das erkläre ich eigentlich bei Punkt 2, was die Alternativen sind. Aber das müssen Sie verzeihen und das ist vielleicht auch etwas günstiger, wenn man das immer wieder im Zusammenhang erzählt. Ja, also beim Ressourcenverschleiß muss man natürlich aus umweltethischer Sicht immer wieder klar machen, wir sind ja nicht die letzte Generation. Wenn wir uns überlegen, wer nach uns noch kommen kann, dann sind das unzählige Generationen, unzählige Generationen. Und wir tun so, als ob die Ressourcen uns gehören. Und der Umweltzerstörung wird dort und da alles Mögliche aus dem Boden geholt. Und also allein das ist eine ganz wichtige Überlegung. Und als Nebeneffekt wird Luft, Boden, Wasser vergiftet. Nicht allein, wenn Sie sich anschauen, also da gibt es zum Beispiel Methoden, wo man Schwefelsäure in den Boden pumpt und dann extrahiert und allerhand herausholt. Nicht? Oder Goldwäsche mit Quecksilber. Nicht? Da wird mit Quecksilber gearbeitet und da vergiftet man ganze Bach- und Flusssysteme damit. Also all diese Dinge sind natürlich problematisch. Bei den Pestiziden ist man natürlich drauf gekommen, dass es da eine ganze Reihe Folgeprobleme gibt. Also erstens einmal zum Beispiel DDT wird ja nur langsam abgebaut in der Natur, aber die Abbauprodukte sind auch nicht ungefährlich. Ein Abbauprodukt wird als xenobiotisches Östrogen bezeichnet, also hat hormonähnliche Wirkung. Und Xeno heißt eben fremd, xenobiotisch heißt sozusagen lebensfremd. Das ist ein lebensfremdes Hormon. Und da ist man drauf gekommen, dass in Seen Nordamerikas Fischpopulationen zurückgegangen sind und dass man drauf kommen, es gibt auch keine Männchen mehr, weil diese hormonähnliche Wirkung sozusagen in der verhindert, dass da fertile Männchen entstehen. Also ganz schlimme Sachen und da kommen wir immer wieder auch zu dem Zustand und das ist ganz wichtig auch fürs kritische Denken. Die Verkünder von irgendwelchen Fortschrittskonzepten, die erklären immer, das ist ganz sicher oder das ist problemlos oder zum Beispiel bei der Corona-Spritze, die keine wirkliche Impfung ist, ja, die ist ganz sicher ohne Nebenwirkungen und ohne Nebenwirkungen. Und da muss man dann fragen, ja, wieso weiß der das? Kann er das überhaupt wissen? Und wenn man sich dann die Zulassungsstudie anschaut und anderes, dann muss man sagen, ja, da wird etwas gesagt von jemandem, der nicht wissen kann, ob das richtig ist, was er sagt. Und das ist entscheidend, dass man eben erkennt, dass über Dinge geurteilt wird, über komplexe Zusammenhänge, die noch gar nicht verstanden sind. Wir verstehen zum Beispiel das Immunsystem erst bruchstückhaft. Und da zu behaupten, wenn man da massiv eingreift, dass das keine Folgen hat, keine unerwünschten, ist einfach absurd. Ein prominenter Pharmakologe hat vor langen, langen Jahren in seinem Lehrbuch geschrieben, zu behaupten, eine Substanz hätte keine Nebenwirkungen, heißt zugeben, dass sie keine Hauptwirkung hat. Also und das ist eben auch wiederum, da sind wir wieder bei der Ursache, das ist das lineare Denken, Ursache-Wirkungsdenken. Aber die Wirklichkeit ist komplex verknüpft und so weiter. Und wir schauen uns jetzt ein Ziel an und sagen, aha, das ist besser. Aber was da alles noch nebenher an Vorgängen läuft, die wir gar nicht beurteilen können. Und daher sage ich dann manchmal, also wenn Leute so Dinge behaupten, die wissen ja nicht einmal, was sie nicht wissen. Und noch schlimmer ist, dass sie glauben, dass all das Unendliche, was sie nicht wissen, dass das bedeutungslos ist. Und nur das gilt, was sie wissen, dieser Bruchteil. Das ist, glaube ich, eine wichtige Einsicht. Ja, Raubbau, Wirtschaft, Wüstenbildung. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag, das war ungefähr 1960. Da ist ein prominenter deutscher Herpetologe, also ein Fachmann für Reptilien und Amphibien, hat berichtet in einem Vortrag quer durch Australien. Und da hat er, es war der Professor Robert Mertens, und da hat er berichtet, man fährt durch wunderbare Eukalyptuswälder, dann kilometerweit durch Eukalyptuswälder, die geringelt sind, wo man die Rinde abgetrennt hat und die vertrocknet sind. Dann fährt man durch Kilometer abgebrannter Eukalyptusweiden. Dann fährt man durch ein paar Kilometer Landwirtschaft und dann Wüste. Also so ist radikal der Wald in Steppe verwandelt worden. Und das ist ein Vorgang, der nicht nur in Australien seit den 60er Jahren läuft, sondern weltweit.
Ist das durch die, also durch das quasi, Sie haben gesagt, das Schälen vom Eukalyptus und dann wird es dadurch trocken und dann verbrennt es? Oder
Ja, weil in der äußeren Schicht, also innen, der Kern ist ja, lebt ja nicht mehr richtig. Aber außen bei der Rinde, da ist der Saftstrom. Nicht? Und wenn ich die Rinde entferne, wenn ich da einfach die Rinde abschäle in einen kurzen Ring, in einen kleinen Ring, dann stirbt die Krone ab.
Das bringt die Rinde an. Also
Naja, na, dann können sie den Wald anzünden, dann ist Asche da, dann ist ein fruchtbarer Boden da, dann können sie irgendwas anbauen oder Rinder hinstellen und weiden lassen. Und das hält aber nicht lang. Und so wird aus einem Wald dann eine öde Steppe. Wird so sukzessive ist das gemacht worden. Ja, Bodenerosion ist auch etwas ganz Altes. Da gibt es auch ein Buch, das ich sehr interessant finde. Das heißt Dreck, warum wir den Boden unter den Füßen verlieren, von einem amerikanischen Geologen. Und der beschreibt eben den Untergang von Kulturen als Folge der Waldzerstörung. Man hat zum Beispiel jetzt irgendwelche Wälder abgeholzt, hat dort dann Weideland geschaffen. Nicht? Der Wald, der erzeugt ja im Laufe von langen Zeiträumen fruchtbaren Boden. Also der Waldboden, der ist fruchtbar und die Wurzeln halten den aber und so weiter. Nicht? Und wenn die Bäume gefällt sind und zum Teil verbrannt sind, ist da eine sehr wertvolle, fruchtbarer Boden. Aber der ist natürlich bei starken Regenfällen gefährdet, wird abgewaschen, also vor allem bei Hängen. Und so ist der Karst entstanden. So sind im Mittelmeerraum viele Wälder vernichtet worden und in eine ganz magere Felslandschaft verwandelt worden. Und da gibt es allein so eine Geschichte, habe ich einmal gelesen. Der König Salomon hat 40.000 Holzfäller in den Libanon geschickt, um Zedern einzuschlagen für seinen neuen Palast. Ne? Also da ist mit großem Stil sind da also wunderbare Wälder zerstört worden, schon in der Antike. Und man kann heute eben in Talgebieten kann man jetzt zum Beispiel so Bohrkerne machen und kann Schichten feststellen. Und dann sieht man, in einer bestimmten Zeit ist unglaublich viel Sediment gekommen. Ja, das war die Zeit, wo die Bodenerosion den fruchtbaren Boden vom Berg ins Tal abgeschwemmt hat. Und so kann man eben das auch datieren dann und kann sagen, aha, damals war noch ein Wald und aber dann ein bisschen später ist dann nichts mehr, weil der fruchtbare Boden, der ist im Tal gelandet. Ja, jetzt kommen ein paar Fotos, die ich selber gemacht habe. Das ist so eine Aufnahme in der Obersteiermark. Das war so Leoben. Da sieht man, wie die Luft sichtbar verschmutzt worden ist. Sowas gibt es heute nicht mehr, Gott sei Dank. Nicht? Man war, damals war man sehr, aber das ist zum Beispiel auch ein oberösterreichischer Fluss. Ich glaube, die Traun war das und eine Papierfabrik, nicht? Wie man da den Dreck einfach in den Fluss geleitet hat. Nicht? Das hat man auch abgestellt, so etwas. Das ist der Rautenweg bei Wien. Da hat man alles einfach hingeschmissen, eine Zeit lang. Und später bin ich dann auch drauf gekommen, dass die Asche von Filtern von der Müllverbrennung am Flözersteig, dass die nicht ungiftig ist. Da sind doch beachtliche Mengen an Dioxin drinnen, einem gefährlichen Gift. Und diese Aschen, diese Filterrückstände, die hat man damals auch einfach am Rautenweg hingeschmissen. Es gibt dann auch die Geschichte, wo Leute sich diese Asche geholt haben, diese Filterrückstände von der Müllverbrennung, weil die so als Dünger so gut waren und haben das in ihren Schrebergarten getragen und haben damit wahrscheinlich eine Menge Dioxin in ihre Nahrung eingebracht. Also man ist extrem leichtsinnig umgegangen mit all dem. Ja, da unten, da sehen Sie, das ist das Kleehäufel, ein kleiner Bauerntümpel. Und ungefähr 1970 war das, da habe ich eine Motorradtour gemacht durchs Burgenland, alle Punkte aufgesucht, die ich von früher kannte. Und da hat es bei allen Tümpeln ungefähr so ausgeschaut, nicht? Wo ganz spannende Amphibien vorkommen waren. Ja, ist dann so ein Vorzeigetrink gegen Waschmaschinen, altes Klumpert und dann hat man es zuplaniert. Also das war der Umgang. Und ich war damals, also in den 70er Jahren, war ich ja in einem Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz tätig. Und da sind immer wieder Anrufe gekommen von irgendwelchen Leuten aus den Bundesländern. Ja, bei uns sind jetzt in der Nacht, sind da Grund gemacht worden und Faselnfässer begraben worden und ähnliche Geschichten. Und da haben die Bürgermeister meistens mitgespielt. Also da wurde in einer unglaublichen Weise wurde kiert. Und jetzt kann man eben sagen, das sind die Symptome der Umweltvergiftung. Ja, da in der Symptombehandlung war man mittlerweile erfolgreich. Also solche Bilder kann man heute nicht mehr machen, aber man verlagert eben sehr viele Sachen. Ne? zum Beispiel auch ins Ausland, ne? Dass man manche Sachen, die bei uns arge Probleme machen, wo die Entsorgung sehr teuer ist, ja, das packt man in Container und schickt sie in irgendwelche Entwicklungsländer. Nicht? Bekannt sind ja Beispiele, dass man sagt, ja, alte, aber noch gut brauchbare EDV-Geräte und so weiter werden dann nach Afrika importiert eine sehr positive Spende. Nicht? Aber das ist lauter Elektronikschrott und ein paar brauchbare Sachen sind auch noch dabei. Und das landet dann irgendwo auf einer Mülldeponie und die Einheimischen, oft Kinder, ja, die verbrennen das Zeug, die Kabeln und all das, um dann das Kupfer zu gewinnen und um wenig Geld zu verkaufen und sind in diesen ganzen giftigen Dämpfen drinnen. Also ganz hässliche Geschichten. Plastikfluten, ne? Also es gibt Strände, da schaut es so aus. Und natürlich hat das Folgen, ne? Weil viele Tiere schlucken das einfach und so ein Plastiksattel, das kann tödlich sein für Meeresschildkröten, die Quallen fressen, die schlucken dann so ein Plastiksattel und ein anderes. Und das ist eine Abbildung aus dem Bio-Index, also Süßwasserarten im Rückgang, also dass die Populationen vieler Süßwasserarten dramatisch zurückgehen. Also das ist aber auch nur ein Beispiel. Ein anderes ist natürlich, wenn man die Singvogelfauna anschaut, die auch seit vielen Jahren rückläufig ist. Ja, nicht zuletzt, wenn die Nahrungsbasis fehlt. Ich kann mich erinnern, als Kind bin ja vor dem Krieg geboren und nach dem Krieg auf Sommerfrische meist in der Steiermark gewesen irgendwo und da kann ich mich erinnern, was da auf jeder Wiese los war, welche Blütenpracht und was für ein Gesumse und Heuschreckenvielfalt und so weiter und Vogelvielfalt. Nicht? Vögel, wo man sich heute freut, wenn man einen sieht, die waren früher überall. Ja, also ich bin ja eben in einer Zeit aufgewachsen, wo es weder DDT gegeben hat, noch Plastik und nur Bionahrung, weil ja auch die Bauern so damals auch so gut wie keine Pestizide gegeben. Ja. Die Bauern haben ja kein Geld gehabt, sich sowas einzukaufen. Ja, und dann war natürlich auch eine Zeit, wo damals in den 50er Jahren, da haben ja die Bauern oder nur ganz wenige Bauern Traktoren gehabt, ne? Sondern die haben Pferdefuhrwerke gehabt, Ochse gespannt und da lebt natürlich ungeheuer viel. Nicht? Auch Weidetiere tragen natürlich gewaltig bei zur Biodiversität. So eine Kuh auf der Weide, die liefert im Jahr Biomasse an Insekten, die gewaltig ist, also die aus dem Dung sich entwickeln. Also all diese Dinge sind ja dramatisch verringert worden. Das hängt dann damit zusammen, dass wir heute einen unglaublichen Rückgang haben, nicht nur bei Singvögeln, aber auch bei Fledermäusen und so weiter. Ich frage mich ja, wovon leben die? Nicht? Früher, auch das kann jeder, der Langzeiterfahrung hat, bestätigen. Wenn man vor 30 Jahren mit dem Auto gefahren ist im Sommer, da war die Windschutzscheibe voll mit zerdrückten Insekten. Ne? Da sind immer die Insekten dran hinten geblieben. Na, heute nichts mehr. Also, das ist eine dramatische Entwicklung. Ja, also das ist ein kurzer Abriss der Symptome der Umweltkrise in der Biosphäre, aber in der Anthroposphäre, also in der menschlichen Gesellschaft, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Symptomen. Das eine ist die Übervölkerung. Es gibt zu viele Menschen auf der Erde. Und da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Ich habe das ja immer wieder erlebt, wenn man als Ökologe anspricht, dass es zu viele Menschen gibt, da wird einem gleich unterstellt, man will mit irgendwelchen unmenschlichen Methoden Menschen umbringen oder man zeigt mit dem Finger in die dritte Welt und sagt, ja, die vermehren, die sind schuld an dem Problem, weil die vermehren sich so stark. Nein, nein, so meine ich das nicht, sondern ich meine es so, dass ich sage eben, je mehr Menschen auf der Erde leben, umso bescheidener müssen sie leben, um nicht die Biosphäre und damit die Lebensgrundlagen nachhaltig zu schädigen. Und ich sage daher immer, das Bevölkerungsproblem besteht darin, dass es zu viele Menschen mit zu hohen Ansprüchen gibt. Und damit sind wir beim ökologischen Fußabdruck und dabei, dass wir uns sozusagen als die Haupt Verursacher sehen müssen, weil wir auf zu großem Fuß leben. Also, und damit sind wir auch wieder bei einem Problem, das heute uns immer wieder begegnet. Wir kommen auf das noch zu sprechen. Ich deute es jetzt nur an. Vor Jahrzehnten schon also ich habe mich immer ganz intensiv mit dem Energieproblem beschäftigt, weil ich ja aus dem Reaktorzentrum kommend gegen die Atomenergie argumentiert habe. Und da ist dann gleich immer wieder die Frage gekommen, ja, aber wie denn sonst, nicht? Und da ist dann die weitere Frage, ja, wofür brauchen wir Energie und wie viel brauchen wir und wie viel ist überhaupt verantwortbar, dass wir benutzen, was hat das für Folgen und so weiter. Also, dass man gleich diese Problematik im Zusammenhang sieht. Und heute wird oft eben erklärt, ja, und schon Ende der 1900, na Mitte der 1970er Jahre ist das Konzept einer Energiewende diskutiert worden, dass man sagt, ja, wir dürfen nicht immer mehr und mehr und mehr verbrauchen, sondern wir müssen weniger schauen, dass wir weniger verschwenden, dass wir die Effizienz erhöhen und. Und übergehen von den erschöpflichen Ressourcen, also von Erde, Kohle, Erdgas, auf Erneuerbare, letztlich auf Solarenergie. Da ist die gute Nachricht, die Sonne scheint 10.000 Mal so viel Energie auf die Erde, als der Weltenergieumsatz ist in der Energiewirtschaft. Also das müsste möglich sein im Prinzip, wenn man das gescheit macht. So, und heute wird eben immer vom Scheitern der Energiewende gesprochen. Dass man sagt, ja, diese Windräder sind ja, also im Sinne der Energiewende werden Windräder gemacht und man stellt auf fruchtbarem Land Solarpanels auf und ähnliche Sachen. Da wird viel zu unkritisch drauf losgebaut. Und die Energiewende hat ja nicht bedeutet, dass man sagt, wir können alles so weitermachen wie bisher, nur mit Solarenergie. Nein, das nicht, sondern wir müssen dramatisch unsere Verschleiß- und Verschwindungswirtschaft umbauen auf eine zukunftsfähige. Und das lässt man heute weg und sagt, die Energiewende, das ist gescheitert, das geht ja nicht. Und ja, wenn man es nicht so sieht, wie man sehen muss. Eine überwachsene Kluft zwischen Arm und Reich. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Die Zahl der Menschen, die so viel Geld haben wie der Rest der Welt wird immer kleiner. Und da gibt es Multimilliardäre und die kassieren, investieren in profitable Dinge, zum Beispiel Rüstungsindustrie. Ja, Kriege um Macht und Ressourcen, das wird uns dann noch intensiv beschäftigen gegen Ende der Vorlesung, weil Kriege das Haupthindernis einer zukunftsfähigen Entwicklung sind. Und man kann sagen, wer gewinnt an Kriegen? Naja, das ist die Rüstungsindustrie, die Aktionäre der Rüstungsindustrie, die gewinnen gut. Ich habe da vor einiger Zeit eine Grafik gesehen. Innerhalb von einem 10-Jahres-Abschnitt ist der Dow Jones Index ums Doppelte gestiegen und die Aktien mancher Rüstungskonzerne um das 37-fache. Und also ein gutes Geschäft. Und die Rüstungsindustrie, die hat ja staatliche Verträge, die kassiert ordentlich. Der Blick in die Geschichte zeigt es auch, wie die Rüstungsindustrie profitiert hat und dann letztlich auch die Politik bestimmt. Also das sind die Gewinner. Was sind die Verlierer? Na, alle die, die man in den Krieg schickt. Die sind die Verlierer. Alle die, die invalidisiert, traumatisiert, umgebracht werden, alle die, die ihr Hab und Gut verlieren, all das, die Umwelt natürlich, weil man die Ressourcen jetzt zur Umweltzerstörung und Vergiftung einsetzt. Ja, aber ganz wichtig, alle künftigen Menschen verlieren an den Kriegen. Nach uns kann es tausende Generationen noch geben, tausende. Also die Zahl der Menschen, die nach uns noch leben kann, wenn die ist um ein viel, 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 Vielfaches größer als die Zahl der Menschen, die bisher gelebt haben und heute leben. Und alle, die verlieren, weil wir eben den Umbau in eine zukunftsfähige Wirtschaft, den Umbau in ein Solarzeitalter versäumen und Krieg spielen, Zerstörung machen, anstatt dass die Völker gemeinsam verantwortungsvoll für die Zukunft einen Umbau machen, so im Sinne der Agenda 2030, die ja sehr schön auf dem Papier steht. Also die Nachhaltigkeitsziele. Anstatt dass man sich engagiert für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele einsetzt, wird Krieg vorbereitet. Ja, sie müssen kriegstüchtig werden. Das erzählt man ihnen. Ja, wir müssen friedensfähig werden. Also, das ist eine der fundamentalen Fragen heute. Krieg um Macht und Ressourcen. Und wenn man genauer jetzt die aktuelle Situation sich anschaut mit dem Krieg gegen Iran, das ist etwas Aberwitziges, was sich da abspielt. Dass der amerikanische Präsident einfach erklärt, er wird den Iran in die Steinzeit zurückbomben. Also, dass man das Staatsoberhaupt des religiös eines anderen Landes einfach ermordet und so tut, als wäre das was eine gute Tat. Das ist unglaublich. Und wir kommen dann natürlich darauf zurück, dass wir wiederum die Prinzipien der Aufklärung beleben müssen. Menschenbedrohende Waffensysteme werden weiterentwickelt. Das wäre jetzt auch Gegenstand einer mehrstündigen Vorlesung über die nukleare Rüstung, über die Geschichte der Atombombe und so weiter. Mit diesen Sachen habe ich mich lang beschäftigt. Und ich erinnere da an einen Ausspruch eines englischen Physikers namens Blackett, der hat gesagt, wenn ein Staat zu seiner Verteidigung sich auf die absolute Waffe stützt, dann macht das den Glauben auf den einen absoluten Feind notwendig. Was bedeutet das? Wenn man sagt, ja, also ich mache natürlich Atombomben, weil sonst fühle ich mich unsicher, aber das sind so grauenhafte Massenvernichtungsmittel, dass ich die natürlich nie einsetzen kann. Nur dann brauche ich es gar nicht machen, dann haben sie keine Drohwirkung. Und wenn ich eben sage, ja, also ich habe Atomwaffen und natürlich werde ich die einsetzen, dann brauche ich ein Feindbild, ein absolutes Feindbild, dass ich sage, da ist die Achse des Bösen. Und da ist egal, wer dort dabei ist, der gehört zu dieser Achse des Bösen. Da gibt es keine unschuldigen Zivilisten, die ich nicht umbringen darf. Natürlich, die Achse des Bösen. Nicht? Ich vertrete das Gute und das Gute hat die Pflicht, gegen das Böse aufzutreten. Und die Verteufelung von Gegnern hängt mit so einem Waffensystem zusammen. Also die Atombombe sichert nicht den Frieden, sondern sie verhindert den Frieden, weil sie einfach bedingt, dass man ein unversöhnliches Feindbild hat und bereit ist, ein anderes Land in einer furchtbaren Weise zu vernichten. Dazu kommt dann aber natürlich, erzähle jetzt nur ein paar Aspekte, die mir wichtig erscheinen. Es gab ja in der Zeit des Kalten Krieges, als die USA und die Sowjetunion einander gegenseitig bedroht haben und einen Rüstungswettlauf gemacht haben, wo immer der eine die Nase vorn hatte, die Russen als erste mit dem Sputnik, dem Satelliten, dem Bemannten und so weiter. Weltraum hat man eine gewisse Konkurrenz gehabt. Aber zuerst, ja, vielleicht, das muss man schon sagen, der Anfang war ja das Manhattan Project in den USA. Einige Emigranten aus Deutschland haben befürchtet, dass die Deutschen eine Atombombe machen könnten, also Atomphysiker, und haben den Einstein bekniet, dass er einen Brief an den Präsidenten schreibt, dass es wichtig ist, dass man selber versucht, in Amerika eine Atombombe zu bauen. Ja, und das hat der Einstein später eh bereut, dass er diesen Brief geschrieben hat. Und so entstand das Manhattan Project. Das war eben ein gigantischer Aufwand, wo man unter Geheimhaltung ein paar tausend Experten und die haben alle Wege in Richtung Atombombe haben es gleichzeitig bestritten, Anreicherung von Uran und Erzeugung von Plutonium. Und als erstes wurden dann eben nach einem Atomtest wurden die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Die Begründung war, dass man den Weltkrieg damit beenden kann und eine Invasion der Hauptinsel Japans vermeidbar war, die viele amerikanische Soldaten das Leben gekostet hätte. Also man hat da Leben geschont. Das ist die Hauptbegründung gewesen. Heute weiß man, es war natürlich ganz anders. Japan war zu Friedensverhandlungen bereit, allerdings nicht zu einer bedingungslosen Kapitulation, weil sie ihr religiöses Oberhaupt, den Tenno, sozusagen schützen wollten vor den Feinden. Also den Tenno, den muss man unangetastet lassen. Das war nicht das Problem, sondern es war klar, dass die Sowjetunion Japan von Norden her angreifen würde. Und das war den Amerikanern natürlich nicht recht, weil die hätten dann den Fuß im Nahen Osten gehabt. Man hat also den Sowjets zuvorkommen müssen und auch zeigen, Moment, wir haben die Bombe, wir haben eine Massenvernichtungswaffe, wir sind die, die jetzt bestimmen, wo es lang geht. Also man hat die Atombombe eingesetzt, um zu zeigen, wir sind militärisch überlegen. Also das war eine der wichtigen Dinge. Und dann sind natürlich man hat dann gleich begonnen, weiter Atomwaffen weiterzuentwickeln und hat gleich angefangen mit Atombombentests in Nevada und schließlich dann auch im Pazifik auf der Insel Bikini und im Bikini Atoll. Von der normalen Atombombe ist man dann zur Wasserstoffbombe übergegangen, die eine wesentlich größere Sprengwirkung noch hatte. Also und diese Dinge sind weitergegangen. Es hat immer wieder Versuche gegeben zu Kontrollabkommen. Man stand ja schon mehrmals knapp an der Schwelle zu einem Atomkrieg. Bekannt ist die Kuba-Krise, wo die Kubaner, die unter Sanktionen der USA standen und wo man die Regierung mehrmals zu stürzen versucht hat, die haben sich an die Russen gewendet zur Unterstützung und da wurden dann Raketen aufgestellt auf Kuba und das halten die US-Amerikaner überhaupt nicht aus, nicht? Weil der amerikanische Kontinent gehört nach der Monroe-Doktrin den Amerikanern. Da hat niemand was zu suchen. Und schon gar nicht natürlich die Russen in Kuba. Und der Präsident Kennedy damals, John F. Kennedy, hat mit dem Khrushchev, mit dem russischen Chef, ja Kontakte gehalten und hat dann dem Khrushchev gesagt, es wäre genauso, wenn wir in unserem NATO-Bündnispartnerland Türkei, wenn wir da Raketen gegen Russland aufstellen würden. Und der Khrushchev hat gesagt, ja, das habt ihr aber gemacht. Das hat Kennedy damals gar nicht gewusst. Und da hat es eben einen interessanten Deal gegeben. Sie haben untereinander ausgemacht, wir, die Russen, ziehen die Raketen von Kuba zurück und ihr, die Amerikaner, die aus der Türkei. Und nur hat das amerikanische Volk die zweite Sache nicht wissen dürfen, weil das hätte dem Image von Kennedy geschadet. Also beide sind als Sieger hervorgegangen aus diesem Deal und haben sich dann gut verstanden. Also das war eine Sternstunde sozusagen der Entspannung. Und dann aber, ja, das ist eine sehr traurige Geschichte, dann kommt der Kennedy-Mord und das hängt alles in irgendeiner Weise miteinander zusammen, in einer sehr unerfreulichen Geschichte. Und mehrmals hat es schon aufgrund von irgendwelchen Fehleinschätzungen, wäre ein Atomkrieg möglich gewesen. Einmal irgendein Vogelschwarm ist fälschlicherweise von irgendwelchen Ortungsgeräten als Raketeneinsatz gemeldet worden. Ja, und die Vorwarnzeiten sind immer kürzer, es wird dann immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Und bekannt ist auch eine Sache, wo ein russischer U-Boot-Kommandant sozusagen den Befehl verweigert hat, der hätte aufgrund der Situation eine Atomrakete losschicken müssen. Aber er hat gesagt, nein, also er glaubt nicht, dass das ein ernsthafter Angriff ist, ist später auch noch bestraft worden. Aber dem verdanken wir, dass der Atomkrieg ausgeblieben ist. Und was ein Atomkrieg bedeutet, da gibt es verschiedenste Berechnungen, und da spricht man dann vom nuklearen Winter. Sie müssen sich eines vorstellen, das habe ich einmal bei einem Vortrag von Professor Broda gehört, der ein Spezialist auch war auf dem Gebiet, ein Physikochemiker, der in der Pugwash-Bewegung war, das heißt nach einem Ort in Kanada, wo sich Atomphysiker von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Damals hat es noch die Sowjetunion gegeben, also sowjetische Wissenschaftler und europäische und amerikanische Wissenschaftler haben sich da getroffen und haben überlegt, haben gesagt, ja, wir haben das Privileg, miteinander reden zu können. Wir müssen uns bemühen, Wege zu finden, wie man Atomkrieg verhindert. Und da hat eben Broder war da ein Mitglied dieser Backwash-Gruppe. Und der ist, ja, hat er mir einen Vortrag gehalten. Und da hat er ihm erklärt, so eine Hochleistungs-Atom-Bombe, die wird ja in der Luft gezündet, weil sie dann natürlich eine wesentlich größere Wirkung hat, als wenn es am Boden aufschlägt, da macht es einen riesigen Krater, aber nur lokal. Wenn man über Wien eine Hochleistungs-Atombombe zünden würde, so mit ein paar Megatonnen TNT-Äquivalent, TNT ist die Trinitrotoluol, ein konventioneller Sprengstoff, und man spricht da von einem TNT-Äquivalent. Die Hiroshima-Bombe hat einige tausend Tonnen TNT-Äquivalent gehabt, aber die Wasserstoffbombe in Megatonnen, also Millionen Tonnen. Wenn man über Wien so eine Bombe zündet, der Hitzeblitz würde dazu führen, dass in St. Pölten Papier, das auf der Straße liegt, zu brennen anfangen würde. Das muss man sich vorstellen. Also alles, was brennbar ist zwischen Wien und St. Pölten, brennt. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, es werden viele, viele, viele Atombomben abgeworfen, brennen alle Wälder ab. Da ist Rauch, Ruß und so weiter in der Luft, und zwar in solchen Mengen, dass die Sonne verdunkelt ist auf lange Zeit. Und neue Klimamodelle haben zu einer Revision dieser frühen Berechnungen, was ein nuklearer Winter bedeuten würde, geführt. Und da kommt man eben drauf, dass das jahrelang die Einstrahlung der Sonne dramatisch behindern würde. Und zwar eben nicht nur auf der Nordhemisphäre, sondern auch Südhemisphäre. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, und da wird dann gesagt, natürlich gibt es dann keine landwirtschaftlichen Erträge mehr, da verhungern die meisten Leute. Und für mich als Ökologe und Naturschützer ist dann auch völlig klar, dass die unglaubliche Lebensvielfalt in den Tropen ausgelöscht wird. Wenn man weiß, dass sich die vielen Regenwaldarten jetzt, ob das in Afrika ist oder in Amazonien, wo Minimaltemperaturen bei 27 Grad sind, wenn es da einmal friert, wird das alles kaputt. Alles. Also so ein Atomkrieg ist wirklich eine unvorstellbare Sache. Und wenn man sich eben heute anschaut, dass man da einfach mit dem zündelt und immer mehr eskaliert und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, immer größer wird. Und dass im Gegensatz zu damals keine diplomatischen Beziehungen sind, ist das eine brandgefährliche Sache. Und es gibt das Bulletin of the Atomic Scientists, eine Fachzeitschrift für Atomwissenschaftler, und die haben seit langer, langer Zeit eine Atomuhr. Und die war so ungefähr immer 5 Minuten vor 12. Und wenn dann Entspannung war, hat man gesagt, na, jetzt ist ein bisschen weiter vor 12. Und die steht jetzt viel näher als an 12 als schon lange, lange Zeit zuvor. Also das ist etwas, das wir nicht verdrängen dürfen. Und ja, wollte ich. Ja, aber natürlich gibt es da auch interessante positive Aspekte, die man nicht verschweigen darf, auf die komme ich eh auch noch zurück. Aber es gab eine kleine Gruppe von Ländern, da hat Österreich dazu gehört, die eine Initiative gestartet haben zum Verbot von Nuklearwaffen. Und zwar auf UNO-Niveau. Und vor etlichen Jahren ist nicht zuletzt mit österreichischer Diplomatie ist es gelungen, dass dieses Atomwaffenverbot verabschiedet wurde. Und im Jänner 22 ist es von mehr als 50 Staaten ratifiziert worden und ist somit in Kraft. Also sozusagen völkerrechtlich sind Atomwaffen verboten. Das ist, das sagen dann natürlich Zweckpessimisten, aber was bringt es schon, wenn die Atomwaffenleute sich nicht dran halten? Ja, es bringt insofern natürlich etwas, als all die, die gegen diese Rüstungsausgaben sich engagieren, bessere Argumente haben. Es ist ein wichtiges Zeichen, das mir ganz wesentlich erscheint. Ich habe ja immer gesagt, eine wichtige ethische Grundregel ist, dass Macht nicht Sonderrechte, sondern Sonderpflichten bedingt. Nicht? Also der Mächtige, der hat nicht das Recht, andere zu unterdrücken, sondern der hat die Pflicht, sozusagen vorbildlich zu handeln. Und die Pflicht der Schwachen ist, dass sie diese Pflicht der Mächtigen einfordern. Und genau das ist passiert, dass die vielen, vielen Länder, die keine Atomwaffen haben, die nur bedroht werden von den Atomwaffen, dass die sich zusammengefunden haben und mehrheitlich beschlossen haben, na, ihr dürft es nicht machen. Also das ist ein wesentliches Signal natürlich und sollte auch Hoffnung geben. Ja, Verteilungskämpfe um Ressourcen, ja, Erdöl natürlich, Wasser und anderes. Ja, und natürlich Primat des Profitdenkens, Abbau des Menschlichen, da kann man jetzt natürlich sehr, sehr viel sagen, wenn man die Grundrechte sich anschaut. Was macht die Demokratie aus? Die Demokratie macht aus, dass es eine Meinungsvielfalt gibt, dass diese Meinungsvielfalt in den Medien abgebildet wird, dass über wichtige Fragen sozusagen ein Konsens hergestellt wird von Seiten der Betroffenen. Und das hat eine Zeit lang, hat es Entwicklungen in diese Richtung gegeben. Auch jetzt als eine wichtige menschliche Errungenschaft, die Prinzipien der Aufklärung. Alle Menschen sind gleichberechtigt. Und alle diese Dinge sind langsam auch abgebaut worden. Ich habe schon hingewiesen auch auf das Buch von Howard Zinn, einem Amerikaner, einem Historiker, der im Zweiten Weltkrieg Bombenpilot war. Und Howard Zinn hat ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben, A People's History of the United States. Und das ist deswegen so spannend, weil es die Geschichte eben von der Basis her beschreibt. Ein Beispiel eben, man lernt bei uns, ja, unter Abraham Lincoln ist die Sklaverei abgeschafft worden. Ja, aber so war es nicht. Nicht der Präsident Lincoln hat die Sklaverei abgeschafft, sondern da hat es eben unglaubliche zivilisatorische Bewegungen gegeben. Und die waren die Ursache. Und Howard Zinn beschreibt eben in diesem Buch an vielen Beispielen, wie mühsam emanzipatorische Fortschritte errungen werden. Und dass die Mächtigen immer wieder diese zivilisatorischen Fortschritte zurück, also konterkarieren. Und die Essenz daraus lautet dann natürlich, wer in der Demokratie einschläft, wird in der Diktatur aufwachen. Die Demokratisierung ist nichts Selbstverständliches, sondern die muss ständig geübt und verteidigt werden. Und die Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler der Demokratie. Die Demokratie, so habe ich das bei Rainer Mausfeld erstmals eben mitbekommen. Rainer Mausfeld empfehle ich Ihnen auch sehr. Der hat mehrere interessante Bücher geschrieben und viele Vorträge gehalten, ein Psychologe und Kognitionsforscher. Und er hat eben gesagt, was sehr wichtig ist: Wahlen sind das Uninteressanteste bei einer Demokratie. Das Kernstück der Demokratie ist der öffentliche Debattenraum. Jede wesentliche Frage, jede wesentliche Entscheidung, die muss von allen Seiten her diskutiert werden. Wir haben ja davon schon gehört, jeder Mensch lebt in einer anderen Wirklichkeit, die das Ergebnis von Information ist. Und man versteht eine Sache nur dann einigermaßen, wenn man die vielfältigen Gesichtspunkte, unter denen ein Problem gesehen und beurteilt werden kann, wenn man die ernsthaft in Betracht zieht. Das heißt, man muss geradezu interessiert sein an Widersprüchen. Und das ist auch natürlich der Kern der wissenschaftlichen Tätigkeit, dass man sagt, ich habe jetzt die und die Sache herausgefunden und bitte um Kritik. Vielleicht gibt es andere Erklärungen. Und das ist auch mittlerweile weitgehend abhanden gekommen. Wir leben heute in einer Zeit, wo eine Sichtweise als die einzig wahre hingestellt wird und wer eine andere Sichtweise äußert, der wird als Verbreiter von Fehlinformationen geahndet oder mit Kampfbegriffen bedacht. Und in Deutschland gibt es erschütternde Beispiele, wie Leute, die Kritik an politischen Entscheidungen ausgesprochen haben, vom Verfassungsschutz wegen Delegitimierung des Staates angegriffen werden. Also das ist geradezu absurd. Und die Demokratie, die lebt geradezu von einer Meinungsvielfalt. Und wir haben heute, es gibt auch Umfragen an Universitäten, die das erschütternde Ergebnis haben, dass eine Mehrheit sich dafür ausspricht oder eben angibt, dass sie auch an der Universität eigentlich gar nicht mehr so frei ihre Meinung äußern will, sondern sie fürchtet da jetzt irgendwo in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Also, das ist eigentlich eine traurige Entwicklung. Ja, und da steht dann auch noch Zentralisierung, Verlust kleinräumiger Strukturen. Da kann man auch sehr viel dazu sagen. Wenn wir uns die Bevölkerungsentwicklung anschauen, dann zeigt sich die ungefähr in so einer Form. Die Verdopplungszeiten, die sind immer kürzer geworden. An dieser Kurve sieht man eben die Einwirkung der Pest und so weiter. Eine ganz interessante Betrachtung ist, wenn man die Biomassen sich anschaut, und zwar ausgedrückt in Millionen Tonnen Kohlenstoff. Das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, diese Zahl, aber grob gesprochen macht die Biomasse der Menschheit auf diesem Planeten 40 Millionen Tonnen Kohlenstoff aus. Die Haus- und Nutztiere 100 bis 120 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Und jetzt lasse ich Sie raten, die wild lebenden, also die Landwirbeltiere, vom Kolibri bis zum Albatros, von der Zwergmaus bis zum Elefanten, wie hoch schätzen Sie da die Biomasse, alle wild lebenden Landwirbeltiere? Trauen Sie sich eine Zahl zu nennen?
400.
Ja, das wäre schön.
Ja.
Weniger als 5. Und das war vor vielen Jahren schon, vor etlichen Jahren schon.
Aber also mit der Biomasse ist jetzt quasi.
Nur sie nehmen alle Elefanten, schauen, wie viel Kohlenstoff ist in denen enthalten. Also Biomasse ist ja ungefähr das Gleiche. Sie sagen jetzt, da haben sie so und so viele Millionen Tonnen Menschen und wie viel Elefanten und anderes. Ich habe dann eh, glaube ich, noch detailliertere. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da. Oh, da habe ich die schönen Folien, habe ich da jetzt gar nicht. Die kann ich dann vielleicht einmal nachbringen. Nein, also da sehen Sie das eben. Und wenn man jetzt sich vorstellt, zur Zeit, als es noch keine Landwirtschaft gegeben hat, so ganz grob gesagt, vor 10.000 Jahren, da schätzt man die menschliche Population auf 5 Millionen. Wir haben heute mehr als tausendfache davon. Und damals war wahrscheinlich die Biomasse der wild lebenden Landwirbeltiere, wenn man sich jetzt die Bisonherden vorstellt und anderes, die haben vielleicht ungefähr das Ausmaß gehabt, was wir heute an Haustieren haben. Also es hat sich Dramatisches geändert und man spricht heute auch vom Anthropozän, also vom Zeitalter, wo der Mensch die stärkste formende Kraft in der Ökosphäre ist. Und dann muss man eben auch sagen, das ist eine Momentaufnahme. Die Trends gehen weiter. Die Bevölkerung steigt und die Natur schwindet. Also das ist nicht ein bedauerlicher Endzustand, sondern das ist eine Momentaufnahme. Ja, also wir haben da eine allgemeine Formel des Umweltwiderstands. Normal ist so, dass es so eine Kapazitätsgrenze gibt in einem Lebensraum. Sagen wir jetzt eine Savanne, da können so und so viele Weidetiere leben. Wenn es zu viele wären, dann sinkt auch diese Kapazitätsgrenze ab. Und es gibt eine Reihe von interessanten Untersuchungen. Zum Beispiel hat man in den USA, in Arizona, auf einem Hochplateau, wo es Hirsche gegeben hat, Wölfe und Bären, hat man die Raubtiere abgeschossen und die Hirsche haben sich viel stärker vermehrt und haben dann sozusagen durch Übergrasung haben sie den Boden übernutzt, die Ressource übernutzt und dann ist sozusagen die Kapazitätsgrenze gesunken und es gab einen Zusammenbruch. Also das ist sozusagen eines der eines der wichtigen Erkenntnisse in der Ökologie, dass eben diese Wachstumsformel, dass die Zunahme eben geht eben bis in die Kapazitätsgrenze. Das wäre der Idealzustand, normalerweise schwankt es aber. Und wir dehnen eben sozusagen unsere Kapazitätsgrenze aus, indem wir immer mehr Ackerland und so weiter schaffen auf Kosten von Naturlandschaft. Ja, ich komme jetzt aber zu einem Zitat aus dem Buch von Hans Jonas, ein ganz prominentes, wichtiges und auch hochrespektiertes Buch, 1979 erschienen, das Prinzip Verantwortung. Hans Jonas war, ich glaube, meines Wissens der erste wirklich prominente Philosoph, der sich der Umweltfrage angenommen hat. Spät, 1979. Aber er war sehr einflussreich und hat die Geschichte sehr fundamental auch angesehen. Und ich zitiere jetzt eine Stelle, die mir wichtig erscheint, weil sie meiner Meinung nach aus ökologischer Sicht völlig zutreffend ist. Und ich sage aber gleich dazu, dass das keine Prophezeiung, sondern eine Warnung ist. Kann mich erinnern, vor Jahren schon, als Studenten zur Prüfung gekommen sind und ich habe gesagt, na, wie geht's euch? Na, schlecht. Ja, wieso schlecht? Ja, was sie uns erzählen, ist so deprimierend. Und das hat mich auch natürlich betroffen gemacht. Und deswegen sage ich das, was ich Ihnen jetzt erzähle, das soll Sie nicht deprimieren, sondern motivieren. Ja, also, was sagt Hans Jonas? Die Bevölkerungsexplosion als planetarisches Stoffwechselproblem gesehen, nimmt dem Wohlstandsstreben das Heft aus der Hand und wird eine verarmende Menschheit um des nackten Überlebens willen zu dem zwingen, was sie um des Glückes willen tun oder lassen konnte, zur immer rücksichtsloseren Plünderung des Planeten, bis dieser ein Machtwort spricht und sich der Überforderung versagt. Welches Massensterben und Massenmorden eine solche Situation, rette sich wer kann, begleiten werden, spottet der Vorstellung. Die so lange durch Kunst hintangehaltenen Gleichgewichtsgesetze der Ökologie, die im Naturzustand das Überhandnehmen jeder einzelnen Art verhindern, werden ihr umso schrecklicheres Recht fordern, gerade wenn man ihnen das Extrem ihrer Toleranz abgetrotzt hat. Wie danach ein Menschheitsrest auf verödeter Erde neu beginnen mag, entzieht sich aller Spekulation. Und das ist meiner Meinung nach insofern zutreffend, weil sehr früh zu Beginn schon der Umweltproblematik hat man gesagt, ja, es geht eigentlich ums Überleben der Menschheit. Ne? Ja, ums Überleben der Menschheit geht es nicht. Die Menschheit wird überleben. Die Menschen sind fähig, in miserablen Lebensumständen zu existieren. Aber die Qualität des Lebens steht am Spiel. Und das ist, glaube ich, eine entscheidend wichtige Sache, weil da eben diese Zukunftsperspektive reinkommt, die heute völlig, völlig ausgeblendet wird. Ich habe auch vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben, den Sie auf meiner Homepage finden können, der heißt Gegenwartsdenken und Zukunftsverantwortung. Und da liegt eben eine Kluft dazwischen, dass viele Dinge, die aus der Hier- und Jetzt-Perspektive ganz selbstverständlich sind, dass die, wenn man die Zukunftsverantwortung reinnimmt, auf einmal sich ganz anders darstellen. Und da wir ja für das, was wir tun, Verantwortung haben, ist es halt ganz wichtig, auch sich zu überlegen, ja, was sind die letzten Konsequenzen unseres Tuns? Und damit sind wir als die Vertreter eines reichen Landes, das von den Armen auch als Vorbild gesehen wird, sind wir verpflichtet, vorbildlich zu agieren und verantwortungsvoll zu agieren. Ja, also so viel dieses wirklich erschütternde, aber realistische Zitat, das, wie ich noch einmal betonen möchte, keine Prophezeiung ist, sondern eine Warnung sein soll, die uns zu konsequentem Handeln motivieren soll. Ja, und wie schon vorhin auch erwähnt, ich sage immer, das Bevölkerungsproblem besteht darin, dass es zu viele Menschen mit zu hohen Ansprüchen gibt. Wenn alle Menschen so leben würden wie buddhistische Mönche und mit einer kleinen Menge Nahrung zufrieden sind, nicht den Anspruch haben, alle paar Jahre ein stärkeres Auto fahren zu dürfen und Urlaub auf der anderen Seite der Welt in einem Luxusresort zu genießen und einen Golfplatz bespielen zu können und andere Sachen, dann wäre das kein Problem. Also könnten viel mehr Menschen leben, wenn sie viel, viel bescheidener leben würden. Aber wenn sie hohe Ansprüche stellen und die Ansprüche, die wir eben stellen, die sind sozusagen nicht verallgemeinerbar. Der ökologische Fußabdruck, der sagt es ja in aller Deutlichkeit. Und wenn man alle unsere Ansprüche auf fruchtbaren Boden umrechnet, aufgrund dessen Leistung wir diese Ansprüche befriedigen könnten, dann sind es weniger als 2 Hektar pro Erdenbürger. Und wir beanspruchen aber ein Mehrfaches. Und in vielen, vielen Ländern sind es gezwungen, unter dem zu sein und übernutzen aus bitterer Not die letzten Waldgebiete, die letzten Weideflächen, verwandeln das in unfruchtbares Land und die Reichen tun, zerstören die Umwelt mit ihren überzogenen Ansprüchen. Also das ist der ökologische Fußabdruck, ursprünglich von Wackernagel und Rees. Wie groß ist die Fläche, die wir brauchen, um Nahrung nachhaltig zu beschaffen? Überbautes Land und Energie und so weiter, all das kann man umrechnen auf ökoproduktive Fläche. Und das ist dann unser ökologischer Fußabdruck. Und wenn man sich das im zeitlichen Verlauf anschaut, dann war um 1900 war der Fußabdruck so ungefähr 1 Hektar und pro Person auf der Welt, pro Mensch, Kind auf der Welt waren 5,6 Hektar verfügbar. Aber es haben sich die Ansprüche gesteigert und es hat sich die Bevölkerungszahl dramatisch gesteigert. Und heute beanspruchen die Reichen eben ein Mehrfaches von dem, was für die Allgemeinheit sozusagen gerechterweise zur Verfügung stehen würde. Und diese Grafik müssen Sie sich jetzt vorstellen, noch um das Dreifache verlängert. Ich zeige Ihnen dann im nächsten Bild gleich das rechteste Ende. Ja? Und da sehen Sie, das ist auch nicht mehr die ganz aktuellste, aber ungefähr stimmt's. Und da sehen Sie da die nicht ganz 2 Hektar. Das ist das, was jedem gerechterweise zur Verfügung stehen würde. Und die Länder, wenn Wenn Sie sich die anschauen, die Reichen, die sind alle über dem. Also die beanspruchen pro Kopf mehr ökoproduktive Fläche auf diesem Planeten, als ihnen gerechterweise zustehen würde. So, und jetzt gehen wir zum rechten Ende dieser Grafik. Dazwischen sind auch noch viele Länder. Und da sehen Sie eben auch wieder diese orange Linie, die globalen, die durch, also die pro Kopf gerechterweise verfügbaren weniger als 2 Hektar darstellen. Und da sieht man, dass die viel, viel bescheidener leben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, in vielen dieser Länder werden eben einfach aus bitterer Not werden die letzten Waldreste zerstört. Da gibt es ja einen eindrucksvollen Film, wo irgendwo in Nepal ein Mann, der gerade einen Baum fällt, der einsam schon da steht. Früher waren das sicher, war dort mal ein Wald. Und der sagt, ja, ich weiß ja, dass das nicht in Ordnung ist, dass das falsch ist, wenn ich diesen Baum fälle. Aber ich brauche das Holz. Ich muss ja, meine Frau muss ja kochen und so weiter. Ne? Also man braucht Holz zum Kochen und so weiter. Und aus bitterer Not wird in vielen dieser Länder wird Umweltzerstörung betrieben. Die Leute wissen das auch, aber sie können es nicht anders. Und ich finde eben, es ist eine Schande der zivilisierten Menschen, dass man da keinen Ausgleich findet. Dass man sozusagen die einen, die aus bitterer Not die Umwelt zerstören und die andere zerstören sie aus überhöhten Ansprüchen. Man könnte so viel Zerstörung vermeiden, wenn man diesen Ausgleich schafft. Es war nicht Res und Wackernagel, die das Konzept des ökologischen Fußabdrucks entwickelt haben, sondern im Grunde eigentlich schon jemand wie Mahatma Gandhi. Der hat gesagt, there is enough for everybody's need on this planet. Also es gibt genug für die Bedürfnisse jedes Menschen, aber nicht genug für seine Ansprüche. Gandhi wurde 1927 während des Freiheitskampfes Indiens gegen die Vorherrschaft Großbritanniens, wurde er von einem Reporter gefragt, ob Indien den gleichen Lebensstandard anstrebt wie England. Und was hat Gandhi darauf gesagt? Großbritannien bedurfte des halben Planeten, um seinen Lebensstandard zu erreichen. Wie vieler Planeten bedürfte Indien? Und die Engländer haben also die Spitzenklasse in England hat ja einen unglaublichen Lebensstandard genossen. Nicht die armen Leute, aber den Lords ist super gut gegangen. Die haben viel am Golfplatz verbracht und in Clubs und haben in Saus und Braus gelebt. Und die Menschen in den Kolonien haben geschuftet. Ja, es gibt ein Büchlein, warum sie so arm sind, mit vielen Grafiken. Und da gibt es sehr spannende Sachen. Also dieses Bild zum Beispiel, Fünftel der Reichtümer der Erde Sojaanbau für das Vieh der Reichen statt Nahrungsmittel für die Armen. Da sieht man eben, wie viele Schweine man ernähren kann oder wie viele Menschen man stattdessen mit Nahrung versorgen kann. Und dann ist auch ein schönes Bild. Peak Oil. Was bedeutet das? Es haben Geologen vor langer Zeit schon darauf hingewiesen, dass wenn von einem Erdölvorkommen die Hälfte gefördert worden ist, dass man dann die Förderleistung nicht mehr erhöhen kann. Das hängt damit zusammen, dass sozusagen das Flüssigere schon draußen ist und man dann mit immer größerem Aufwand muss man dann weiter fördern. Das höher Viskose ist noch im Boden und da muss man dann allerhand Zusätze reinspritzen. Es wird immer aufwendiger. Also bis zur Hälfte kann man also immer noch auch die Förderung steigern. Und es hat sich eben gezeigt, dass bei vielen Ölfeldern man eben dieses Maximum schon überschritten hat. Und es ist ganz entscheidend zu erkennen aus langfristiger Perspektive, dass eben das Erdölzeitalter nicht ewig dauern kann. Das ist so eine der frühen Grafiken, Peak Oil, also von dem Moment an, wo die Förderleistung nicht mehr gesteigert werden kann, das ist der Peak, da geht es dann bergab. Und eine nächste Folie zeigt eben auch sehr schön den Erdölverbrauch, das ist diese schwarze Linie, und die Funde, die man immer gemacht hat. Nicht? Man hat geschaut, wo gibt es Öl, und in jedem Jahrzehnt hat man sozusagen eine gewisse Menge Öl gefunden. Das sind diese Balken. Und seit einiger Zeit gehen aber die Funde zurück. Also es ist völlig klar, Erdöl ist nicht unendlich da, hat lange Zeit gebraucht zur Entstehung. Und wir verbrauchen von Jahr zu Jahr mehr davon. Ja, das kann nicht ewig so weitergehen, das ist völlig klar. Und auch eine Folie, die nicht mehr neu ist, muss man da jetzt versuchen, neuere zu finden. Aber diese Folie zeigt eben auch, da hier die Zeit zum Midpoint für viele größere Erdöl produzierenden Länder. Und da sieht man zum Beispiel, warte mal, wo ist das? USA. Ja, also da ist USA. Das Erdölzeitalter hat ja angefangen in Texas. Da wurde angefangen damit. Ernst Friedrich Schumacher, der hat das auch so schön erklärt, der hat gesagt, ja, mein Gott, vor 50 Jahren hat das Erdölzeitalter erst in Also das ist jetzt schon länger her, also sagen wir vor ungefähr 80, 90 Jahren hat das Erdölzeitalter erst in Europa begonnen. Aber früher, die Amerikaner haben schon damit angefangen. Und die reichlichen Ölvorkommen, da war eben der Midpoint, war schon, liegt eben schon eine Zeit zurück. Also die Amerikaner, die am frühesten angefangen haben mit der Ölförderung und Ölverwendung, ja, die waren auch bald schon sozusagen bei der Erschöpfung ihrer Ressourcen. Amerika ist nicht mehr gar so viel los. Und hochinteressant sind natürlich diese Länder, wo der Midpoint noch in der Zukunft liegt, weil dort kann ich noch fördern, dort kann ich noch die Förderleistung steigern. Und das sind dann auch da fehlt auf der Grafik Venezuela, das noch starke Reserven hat. Und das erklärt dann eben auch die Politik, dass die Industrieländer natürlich versuchen, diese Länder unter Kontrolle zu halten, um eben billig die Rohstoffe zu bekommen. Und wenn sie nicht willig sind, dann braucht man eben Gewalt. Und das Ganze schaut dann so aus, eben Blut für Öl. Der Deutscher Kabarettist Volker Bispers hat einmal sehr schön gesagt, da geht es nicht um Menschenrechte, nicht? Weil man immer sagt, ja, da müssen wir eingreifen, weil das ist so ein menschenverachtendes Regime und so weiter. Da müssen wir den Menschen helfen. Nein, es geht nicht um Menschenrechte, es geht um Schürfrechte, hat der Volker Bispers richtig gesagt. Ja, und jetzt aus einer humanökologischen Sicht, wo man sagt, ja, wir dürfen nicht an hier und jetzt nur denken, sondern wir müssen oder die Menschheitsentwicklung müssen wir auch in die ferne Zukunft überdenken. Da stellt sich das eben so dar, dass man sagt, ja, irgendwann wird man sagen, in der Zeit da um das 20. Jahrhundert herum hat sowas wie das Kohlenwasserstoffzeitalter gegeben. Aber das ist irgendwann einmal vorüber. Diese erschöpflichen Ressourcen stehen nicht immer in beliebiger Menge zur Verfügung. Und es geht eben einfach darum, das zu verstehen. Und jetzt wird immer so getan, na ja, ich brauche ja keine Erde, wir können das ja ersetzen, sogar durch Elektrizität oder was anderes. Ja, aber man muss das anders sehen. Man muss sagen, ja, Alternativen zum Erdöl gibt es, aber Alternativen zu billigem, reichlichem Erdöl gibt es nicht. Weil alle Alternativen sind teurer. Und es rinnt aus dem Boden, wenn man so ein frisches Erdöl fehlt, der schießt, der sprudelt. Ein hochwirksamer, inhaltsreicher Energieträger heraus, der nichts kostet. Ja, aber ja, die Sonne kostet auch nichts, aber das ist eben nicht so, gleich in einen Tank zu füllen und so weiter. Das sind ganz andere Dinge und das wird dann teurer und problematischer. Ja, also das ist eine wichtige Sache zu erkennen, dass das, was für uns selbstverständlich ist und wo wir uns gar keine Alternativen vorstellen können, dass das nur in einem kurzen Zeitraum der Menschheitsentwicklung überhaupt verfügbar ist. Und wenn man das verstanden hat, dann muss man die Konsequenzen daraus ziehen und sagen, ja, wie könnte es vernünftigerweise und gerechtigerweise anders gehen. Ja, und jetzt, es gab ja schon eine Erdölkrise einmal zu Beginn der 1970er Jahre. Und das hat Schumacher einmal sehr schön auch erklärt. Gaddafi war damals ein relativ junger Staatenlenker in Libyen und der hat gewusst, ja, also Öl ist sozusagen die Haupteinnahmequelle. Und wenn man sich anschaut, na, wie lange geht es gut, nur so und so lang, dann ist er so und so alt, der Gaddafi, ja, was wird dann sein, wenn das Öl nicht mehr ist? Und der hat begonnen, auf einmal weniger zu fördern. Und das hat sofort am Erdölmarkt eine Wirkung gezeigt. Da haben erdöliefernde Länder haben dann auf einmal erkannt, im Moment, warum müssen wir immer mehr liefern? Wenn wir weniger liefern, hält es länger und wir können höhere Preise erzielen. Und daraufhin hat die Kernenergie eine Belebung erfahren, vor allen Dingen in Frankreich. Man hat gesagt, aha, ja, um Gottes Willen, wir können an dieser Erdölkrise, wo auf einmal die Preise raufgehen, wie abhängig wir von Erdöl sind. Wir müssen uns vom Erdöl unabhängiger machen. Eine super Kernenergie. Eine großartige Sache. Und da haben die Franzosen voll zugelangt und haben jede Menge Atomkraftwerke gebaut. Aber die Frage ist eben, ist Kernenergie die Lösung? Mit dieser Frage werden wir uns dann das nächste Mal ausgiebig befassen. Ich habe mich jahrzehntelang mit dem Thema herumgeschlagen und sage Ihnen vielleicht noch eine Begebenheit, die vielleicht ganz nett ist. Ich war ja Mitglied der Kommission zur Ethik der Kernenergie, die Kardinal König 1977, glaube ich, einberufen hat. Und das war dann der Grund, dass mich jemand empfohlen hat in den Arbeitskreis Umwelt des katholischen Büros in Bonn, die sozusagen der Bischofskonferenz zugearbeitet haben. Und die haben ein Kernenergiepapier erstellt und da habe ich dann auch noch ein bisschen dran mitgetan. Und das war eben der Kernindustrie zu kritisch, dieses Papier. Und daraufhin wurden die Mitglieder des Arbeitskreises Umwelt des katholischen Büros Bonn von den Bayernwerken eingeladen. Und da sind wir zu den Bayernwerken gefahren, großes Bürogebäude und ja, also eingeladen, Ledersesseln und Kaffee und Kuchen und so weiter. Ja, und was haben sie gegen die Kernen gegeben? Ja, da habe ich gesagt, schauen Sie, ich bin Humanökologe. Und für mich ist die Frage auch eine weite Zukunftsperspektive. Und wenn ich mir die Frage stelle, welche Rolle kann die Kernenergie in 100 Jahren spielen, dann ist meine Antwort keine. Weil da sind die meisten Ressourcen verbraucht und was überbleibt, sind problematische radioaktive Abfälle für alle Zukunft und so weiter. Ja, also so, das wollen wir nicht diskutieren. Ich habe gesagt, ja, was wollen Sie diskutieren? Strahlung und Gesundheitsschäden können wir diskutieren, die Atommüllproblematik können wir auch diskutieren, Unfallgefahren können wir auch diskutieren. Wollten Sie dann nicht, dann haben wir nur Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und sind wieder gegangen. Weil die verlassen sich sozusagen auf ihre Fachexpertise und da sind sie jedem überlegen und sagen, ja, also sie sind ja völlig unwissenschaftlich, was sie da sagen, nicht? Weil wenn sie behaupten, das und das kann passieren, dann sagen wir ihnen, welche Sicherheitssysteme wir einbauen und so weiter. Und über das kann man auch alles diskutieren. Da hat ein deutscher Publizist, Jürgen Dahl, den ich sehr, sehr schätze, der hat einmal einen tollen Aufsatz geschrieben, kommt Zeit, kommt Unrat zur Metaphysik der Atomindustrie. Und er schreibt auch, dass das Menschenmögliche getan wird, heißt, dass das Unzulängliche getan wird. Denn menschliches Handeln ist fehlerhaft und menschliches Ermessen ist lückenhaft. Es zeigt sich immer, dass man das ganze System nicht verstanden hat. Und bei so hochkomplexen Systemen kann immer irgendwas passieren, das man nicht gedacht hat. Und das zeigt sich dann auch an verschiedensten Unfällen. Ja, wir sollten die Gelegenheit nicht verpassen, ein bisschen in Austausch zu treten. Gibt es irgendetwas, was Sie fragen, bemerken wollen?
Anschließen. Leider, von der ich das gehört habe, über sagt den ganzen Sicherheitsstandards, woher nehmen wir eigentlich das Wissen zu sagen, das und das ist ausreichend. Das sind alles Annahmen, sind so irgendwo von Pro-Atomen Leuten gesagt wird, wir haben den Sicherheitsstandards, die Sicherheitsstandards, das sind Annahmen.
Ja.
Das muss klar sein. Und niemand damit wirklich Erfahrung hat.
Ja.
Gott sei Dank haben wir Erfahrungen.
Ja, gibt es irgendwelche Fragen dazu? Ich meine, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und es wird immer also ein Kürzel, das sehr weit verbreitet ist, ist der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Und da herrscht schon ein Missverständnis. Nicht? Die meisten meinen, das ist der größte mögliche Unfall. Nicht? Aber der GAU ist es nicht. Das ist der größte anzunehmende Unfall, den die Konstrukteure einer Atomanlage annehmen müssen und den sie noch beherrschen müssen. Also die sagen, der GAU ist Abreißen einer Kühlmittelleitung und da muss aber dann das Notkühlsystem, muss dann damit fertig werden. Und dann spricht man von einem Super-GAU. Das ist ein Unfall, der über diesen größten anzunehmenden drüber ist und der dann eben nicht mehr beherrschbar ist von der Anlage. Also, ja, da gibt es die vielfältigsten Probleme, dass man. Spricht dann auch vom Null-Unendlich-Dilemma, dass man sagt, Risiko ist Schadensausmaß mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Nicht? Und wenn man sagt, ja, also so ein ganz großer Unfall, der ist so unwahrscheinlich, dass das so gut wie null ist. Der kann so gut wie nicht passieren. Nicht? Und unendlich, fast unendlich groß, das Ausmaß, aber die Wahrscheinlichkeit, das tritt zu fast null. Ne? Wenn es ganz null wäre, dann ist es null. Ne? Unendlich mal null, wat, wie ist das null unendlich, die Nummer? Wenn das Eintrittswahrscheinlichkeit null ist, dann ist wurscht, wie groß das Risiko ist. Ne? Und wenn das Schadensausmaß dramatisch eben ist, dann genügt jede Eintrittswahrscheinlichkeit, die größer als null ist. Ja, wenn man das als unendlich, ja, wenn man eine winzige Zahl mal unendlich nimmt, ist es unendlich. Ja? Und wenn man eine riesige Zahl mit unendlich nimmt, mit Null nimmt, ist Null. Ne? Und da ist eben dieses Null-Unendlich-Dilemma, wenn ich sage, ich setze die Eintrittswahrscheinlichkeit Null, dann kann das Schadensausmaß so groß sein, wie es will. Es ist das Risiko Null. Ne? Und das Dilemma ist, wir sind da knapp bei unendlich und da sind wir knapp bei null. Also wie soll man das bewerten? Damit sind wir genau bei dieser Bewertungsproblematik.
Die Wiener Atomkraft lädt zur Demo am Tschernobyl Gedenkpark. Das ist am Samstag, den 25. um 12 Uhr beim Café Westend, das ist Ecke Marienhofstraße. Sonst bin ich wahnsinnig nicht gewiss, dass da einigermaßen viele Leute da sind.
Um wie viel Uhr ist das?
12 Uhr, ich schicke dir
Ja, bitte.
Ecke Gürtel, Marienhofstraße. 25. Samstag, der 25. 12 Uhr.
Ja, und am 26. ist eben der Tschernobyl-Tag. Ja, auf Tschernobyl kommen wir noch zu sprechen.
In 2 Wochen, nach dem 26. Oder
Ja, also über Tschernobyl könnte ich auch eine ganze Vorlesung halten, weil ich hatte die Gelegenheit, mit einem russischen Wissenschaftler, Juli Andrejew, jahrelang befreundet zu sein. Der war bei den Aufräumungsarbeiten in Tschernobyl maßgeblich beteiligt. Und wir haben ihn eingeladen nach Wien zu einem Projekt. Da haben wir gemeinsam, ich habe ihn interviewt mehrmals. Er hat seine Erfahrungen preisgegeben und wir haben auch Veranstaltungen gemacht beim Bundesheer, bei der ABC-Abwehrschule, also Atom, Biowaffen und Chemiewaffen. Und dort hat der Juli eben über seine Erfahrungen mit Tschernobyl berichtet. Und da hat es interessante Geschichten gegeben. Nicht? Der eine Oberst, der hat eben gesagt, ja, also man hat ja da diese Aufnahmen gesehen von den Einsatzkräften, junge Männer, die nur so einen Schurz hatten, so eine Bleischürze und einen Fetzen vorm Mund. Und die haben am Dach des Unglücksreaktors diesen hochradioaktiven Schrott da hineingeschaufelt in das Explosionsloch. Das ist ja unverantwortlich, da hat man nicht einmal Strahlenschutzanzüge verwendet. Da hat der Juli drauf gesagt, die haben wir gehabt und die waren unbrauchbar. Weil auf dem Dach, da ist er als Erster hinaufgeklettert und gesagt, ja, wenn er Leute raufschicken muss zur Arbeit, dann muss er mal wissen, wie es da oben ausschaut. Und da ist er über eine wackelige Eisenleiter hinaufgeklettert. Und hat da oben gesehen, da war so Bitumen und Kiesdecke. Und da sind Fragmente von Brennelementen herumgelegen und aufgeplatzte Brennelemente. Nicht? Der Kernbrennstoff ist in Tabletten, in Röhren drinnen, die so gebündelt sind. Das hat es explodiert. Also es war eine Explosion von innen her und auch Kernbrennstoffstücken sind herumgelegen. Und wenn man jetzt einen Strahlenschutzanzug hat, dann hat man eine geringe Sicht, sehr stark begrenzte Sicht und ist sehr schwerfällig. Und die Gefahr besteht, dass man da auf so ein hochradioaktives Ding drauftritt. Und da ist die Strahlenbelastung so irre, dass der Fuß verloren ist. Das heißt, man hat genau schauen müssen und hat springen können müssen. Das heißt, die Strahlenschutzanzüge waren unbrauchbar für diese Situation. Da hat dann der Herr Oberst ein bisschen reingeschaut, weil zuerst war er sehr obergescheit. Ja, also das war eine der Geschichten. Und der Juli hat dann eben erzählt, wie er da oben gestanden ist. Und er hat sich gedacht, mein Gott, wieso stehe ich da herum ganz allein? Wo sind die Leute, die bei frühen Katastrophen schon beteiligt waren? Es hat ja in Russland eine Riesenkatastrophe gegeben in Tscheljabinsk. Wo sind die, die uns da helfen können jetzt? Er hat eine Probe nehmen wollen. Und hat dann gesehen, auf seinen Stiefeln blicken so Klumpen von dem Split und weichen Bitumen, weil das ja alles schon sehr heiß war. Und gewusst, die Stiefeln, das strahlt furchtbar und ist schnell runtergeklettert über die Leiter und hat auf einen Strick die Stiefeln hinter sich nachgezogen, dass sich die Strahlenbelastung auf den Füßen reduziert. Also Juli hat die tollsten Geschichten erzählt und das war sehr spannend. Ja, also wie man mit solchen Unfällen umgeht. Also ein Buch, das mir auch viele neue Einsichten gebracht hat, heißt Atoms and Ashes. Ich weiß jetzt den Autor nicht, aber das beschreibt sechs große Atomunfälle. Und da wird mit aller Deutlichkeit klar, wie hilflos man ist, wenn diese Dinge nicht so funktionieren, wie man es geplant hat. Ja, dann bitte. Atoms and Ashes, also Atome und Aschen. Ja. Wie heißt der Blog?
Also so zwischen PLOKHY.
Ja, Blocki. Ja, das stimmt schon. Das ist das Buch. Es ist wirklich eindrucksvoll. Und man kann wirklich sagen, also wenn man das tut, was die Leute im Sinne von Klimaschutz vorhaben, mehr und mehr Atomkraftwerke bauen, dann hat man in 100 Jahren die Altlasten. Und gut, dann danke herzlich und bis zum nächsten Mal.